HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Dorothee Meyer-Karweg, Cordula Huth, Ulrich Sonnenschein und Nicole Abraham. In der heutigen Ausgabe der Hörbuchzeit machen wir das Reisen in Corona-Zeiten wieder möglich. Mit dem Autor Didier Eribaud geht es nach Frankreich, ganz auf der Suche nach sich selbst. Der Meeresforscher Carsten Reise erzählt uns vom Watt, den Dünen und den Deichen, vielleicht auch etwas, das wir noch nicht wussten. In unserer Rubrik In eigener Sache sprechen wir mit der Dramaturgin Cordula Huth über die Produktion des Hörbuchs zu Ingeborg Bachmanns Roman Malina, der in der Ungargasse in Wien spielt. Und in unserem Kinder- und Jugendhörbuch wird Reisen wissenschaftlich. Es geht nämlich durch die Zeit, vom Urknall bis hin zur Entwicklung des Menschen. Die Rückkehr nach Reims von Didier Eribaud ist schon 2009 erschienen und wurde in Frankreich und Deutschland zu einem Bestseller. Der Autor, nicht nur Schriftsteller, sondern auch Soziologe, untersucht darin seine Homosexualität und die politische Kultur seines Herkunftsmilieus in der nordfranzösischen Arbeiterschaft. Was hat die Leser damals so fasziniert, dass es ein Bestseller werden konnte, Dorothee Meyer-Karweg?
Ja, Didier Eribaud beschreibt ja seinen Lebensweg und verknüpft das mit so einer soziologischen Reflexion. Er analysiert also die Gesellschafts- oder besser Klassenverhältnisse und was das dann für Aufstiegsmöglichkeiten bedeutet. Und er ist dabei der Meinung, dass die Gesellschaft alles andere als durchlässig ist. Das heißt, wer arm ist, der bleibt in der Regel auch arm. Also von Chancengleichheit könne keine Rede sein. Und es sei auch ein Irrtum zu glauben, dass Arbeiter immer links sind.
Und das erläutert er an seinem Lebensweg?
Ja, genau. Ausgangspunkt ist, dass sein Vater gestorben ist. Und daraufhin reist er in die Stadt, wo seine Eltern zuletzt gelebt haben, in der Nähe von Reims, und sieht sich mit seiner Mutter alte Fotos an. Er hatte die Eltern jahrelang nicht besucht. Er hatte geradezu einen Hass, vor allem gegen den Vater, entwickelt. Diese Abgrenzung aber eben auch gebraucht, um vom Milieu wegzukommen. Er stammt also aus einem Arbeitermilieu und dessen Leben, so beschreibt er es, sei in Frankreich meilenweit von dem Leben der Oberschicht entfernt. Das sei wie so ein Leben auf verschiedenen Planeten. In der Arbeiterschicht zum Beispiel sei es vollkommen selbstverständlich, dass man so schnell wie möglich die Schule beendet, um zu arbeiten. In einer Fabrik, auf dem Bau, und die Frauen gingen natürlich auch oft putzen oder gehen auch oft putzen. Und so war es auch bei seinen sich ständig streitenden Eltern. Beide waren ungelernte Arbeiter. Seine Großmutter sogar noch Analphabetin.
Und wie ist er jetzt diesem Arbeitermilieu, sagen wir mal, entkommen?
Also er gehört schon zu den wenigen, die dann Abitur machen konnten, was in der Familie allerdings nur halbherzig gefördert wurde. Also er bekam oft zu hören, glaub ja nicht, dass du jetzt was Besseres bist. Und um dann noch weiterzukommen, schien ihm der einzige Weg, als sich eben stark abzugrenzen von seiner Herkunft, zumal er eben homosexuell ist und das Arbeitermilieu, aus dem er stammt, stark homophob. Daher ist er dann nach Paris gezogen. Dort konnte er dann die Homosexualität natürlich besser ausleben, hat aber auch dort Homophobie gespürt. Aber er merkt auch dort, das Arbeitermilieu lässt sich nicht einfach abstreifen, also das hängt ihm richtig in den Kleidern. Man könne sich zwar vieles aneignen, schreibt er, aber das koste schon unendliche Mühe. Also er habe zum Beispiel die gehobene Sprache und das Interesse an Kunst und Musik erst spät und mit großen Anstrengungen lernen müssen. Und dazu hören wir mal den ersten Ausschnitt, interpretiert von Thomas Ostermeier.
Interesse an Kunst ist eine Frage der Bildung. Ich musste es erst erlernen. Das war ein Teil der nahezu vollständigen Umerziehung, die ich absolvieren musste, um in eine andere Welt, in eine andere soziale Klasse eintreten zu können und meine alte, angestammte hinter mir zu lassen. Interesse für Kunst oder Literatur hat stets, ob bewusst oder unbewusst, auch damit zu tun, dass man das selbst aufwertet, indem man sich von jenen abgrenzt, die keinen Zugang zu solchen Dingen haben. Wie oft konnte ich in meinem späteren Leben als kultivierte Person die Selbstzufriedenheit besichtigen, die Ausstellungen, Konzerte und Opern vielen ihrer Besucher bereiten. Dieses Überlegenheitsgefühl, das aus ihrem ewig diskreten Lächeln ebenso spricht wie aus ihrer Körperhaltung, dem kennerhaften Jargon, dem ostentativen Wohlgefühl. Dieses Gehabe hat mich seit je eingeschüchtert. Und doch tat ich alles dafür, so zu werden wie diese Leute. In kulturellen Kontexten dieselbe Lockerheit an den Tag zu legen und den Eindruck zu vermitteln, ich sei ebenfalls so geboren worden. Auch das Sprechen musste ich von Grund auf neu lernen, fehlerhafte Aussprachen oder Wendungen korrigieren, Regionalismen verlernen, nicht länger sagen, dass ein Apfel stolz, sondern dass er sauer ist, den Zungenschlag sowohl des Nordostens als auch der Arbeiterschicht ablegen, mir ein feineres Vokabular und präzisere grammatikalische Konstruktionen angewöhnen. Kurz, ich musste meine Sprache und meine Ausdrucksweise permanent überwachen.
Tja, aber er hat dann den Aufstieg geschafft. Er studierte Philosophie, wird dann Journalist, später Autor und hat dann auch eine Professur für Soziologie bekommen. Er tritt mittlerweile im Fernsehen auf. Er hat es also wirklich geschafft, aber es war eben ein sehr mühsamer Weg.
Ja, und dann geht es ja noch um die politische Verortung des Arbeitermilieus. Was sagt er dazu?
Ja, er fragt sich, warum Teile der Arbeiterschaft zum Front National übergelaufen sind. Also in seiner Kindheit war es eigentlich noch selbstverständlich, dass Arbeiter links waren. Auch er war als Schüler und Student politisch links, auch radikal links orientiert. Das Ganze hat sich aber gewandelt, also nicht unbedingt bei ihm, aber bei seinem Herkunftsmilieu, sag ich mal. Immer mehr Arbeiter wählten dann den Front National. Und der damit einhergehende Chauvinismus und auch die Homophobie, schreibt er, könne man als Teil des männlichen Ringens um ja die fragile, gefährdete Situation verstehen. Und er macht eben auch die Linke dafür verantwortlich, die plötzlich dann den Abbau der sozialen Sicherungssysteme propagierten und damit erst die Arbeiter dem Front National in die Arme trieben.
So widersprüchlich es klingen mag, bin ich mir doch sicher, dass man die Zustimmung zum Front National zumindest teilweise als eine Art politische Notwehr der unteren Schichten interpretieren muss. Sie versuchten, ihre kollektive Identität zu verteidigen oder jedenfalls eine Würde, die seit je mit Füßen getreten worden ist und nun sogar von denen missachtet wurde, die sie zuvor repräsentiert und verteidigt hatten. Würde, dieses zerbrechliche und sich selbst nicht sichere Gefühl. Sie verlangt nach Gesten der Bestätigung. Entwürdigt fühlen sich die Menschen vor allem dann, wenn sie sich als Quantité négligeable, als bloßes Element politischer Buchführung und damit als ein stummer Gegenstand politischer Verfügungen vorkommen. Wenn die, denen man sein Vertrauen einmal gegeben hat, dieses nicht mehr verdienen, überträgt man es eben anderen.
Ja, und das war dann eben der Front National. Der hat den Unmut in dem Arbeitermilieu gespürt und dann noch mit eben zur Hilfenahme eines Sündenbocks, nämlich der Migranten, sehr großen Erfolg.
Gelesen wird der Text von Thomas Ostermeier. Der ist ja kein Schauspieler, sondern Regisseur. Warum hat man ausgerechnet ihn gewählt?
Also Thomas Ostermeier hat die Rückkehr nach Reims als Theaterstück schon inszeniert. Er hat sich also schon sehr intensiv damit befasst. Und beim Hören bekam ich auch das Gefühl, hier verschmelzen Autor und Interpret. Also ich fand das schon sehr stimmig. Wir hören hier einen Menschen, der mit seiner Herkunft noch immer hadert und dem noch immer, also zumindest Stand 2009, wo dieser Text erschien, der Kontakt mit seiner Familie und den Geschwistern schwerfällt. Also man spürt die Reibung des Autors am Text, auch eine gewisse Härte. Und dadurch bekommt, finde ich, der Text nochmal so eine ganz eigene Intensität.
Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, gesprochen von Thomas Ostermeier. Eine MP3-CD hat etwas über 4,5 Stunden, kostet 18 Euro und ist bei Roof Music unter dem Label Tacheles erschienen. Mit dem Meerleben, so heißt das Hörbuch mit Carsten Reise. Reise ist emeritierter Zoologe und Meereskundler der Universität Göttingen. Er leitet die Wattenmeerstation Sylt am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung und ist dort auch nach seiner Emeritierung noch tätig. Klaus Sander, Leiter des Syposé-Verlags, in dem das Hörbuch erschienen ist, hat sich mit Carsten Reise einen der besten Kenner des deutschen Wattenmeers gesucht und lässt ihn über das Watt, die Dünen und die Deiche erzählen. Ulrich Sonnenschein hat sich das Hörbuch für uns angehört.
Das Meer kennt jeder. Es begeistert als Urlaubsort oder Ziel der Sehnsucht. Gern lässt man den Blick schweifen und freut sich an der vermeintlichen Unendlichkeit. Von Sonnenuntergängen ganz zu schweigen. Doch was wissen wir eigentlich wirklich vom Meer? Und was wollen wir tatsächlich wissen? An diesem Punkt setzt der Meeresbiologe Carsten Reise an. Er fragt nicht groß danach, was uns interessiert, sondern erzählt einfach drauf los.
Ja, was ist überhaupt Watt? Der Ausdruck, der kommt ja von warten, eine Warthose anziehen und dann durch seichten Meeresgrund stapfen. Man kommt nur mühsam voran, steht manchmal auch noch ein bisschen Wasser darüber. Daraus hat sich dann der Begriff Watt entwickelt, Wattenmeer. Die Holländer nennen das genauso, die nennen das Watt, nur dass sie das dann eben mit D am Ende schreiben und nicht mit Doppel-T, wie wir das im Deutschen tun. Und die nennen es nicht Wattenmeer, sondern sie nennen das Wattensee.
Tatsächlich ist dieses Hörbuch allein aufgrund der Art, wie Carsten Reise erzählt, so fesselnd. All die Fakten und Erkenntnisse des zoologischen Forschers brauchen die ruhige, ganz entspannte Art des Vortrags. Nur weil er tatsächlich alles zu wissen scheint, kann er so leichthändig über das Watt und seine Bewohner sprechen, über Muscheln und Austern und über den Küstenschutz über die Jahrhunderte hinweg. Da ist zum Beispiel der Wattwurm, den man nur aufgrund seiner Ausscheidungen wahrnimmt.
Der Wattwurm legt einen U-förmigen Gang an. Und diesen Gang, den braucht er, um sich einerseits mit Sauerstoff zu versorgen. Diesen Sauerstoff, den bekommt er von oben, indem er peristaltische Körperbewegung in seinem U-förmigen Gang durchführt. Das ist so eine Art Ganzkörpergymnastik. Wie so ein Stampfer pumpt er von oben Wasser in die Tiefe und damit kriegt er Sauerstoff an seine roten Kiembüschel. Dieses Atemwasser, das fließt dann quasi von hinten her an ihm vorbei und gerät nach vorne vor ihm in sein Esszimmer.
Und wie der Wattwurm ist und was genau, das alles erzählt uns Carsten Reise so, als wäre es ein neuer Kriminalroman. Seit über 50 Jahren erforscht er die Nordseeküste. Er kennt jedes darin lebende Wesen und seine Eigenarten und weiß um die Auswirkungen der globalen Erwärmung. Aber er ist auch hier gelassen. Sachlich, ohne jeden Anflug von Panik, erwähnt er steigende Meeresspiegel oder erhöhte Temperaturen, die in unserer Lebensspanne nicht in dramatische Ebenen aufsteigen werden. Denn der Mensch hat sich schon immer gegen das Meer zu wehren gewusst.
Ja, und vor 1000 Jahren fängt man an, zunächst mal um das nähere Gelände kleine Wälle zu bauen, damit zumindest im Sommer während der Heuernte keine Sturmflut ihnen dazwischen kam. Das wäre ja ein Desaster gewesen. Und nach haben sie diese niedrigen Wälle, die dann im Grunde genommen nur die Sommersturmfluten fernhalten sollen, immer höher gebaut, bis dann tatsächlich das Land so eingedeicht war, dass unter normalen Umständen sie keine Sturmflut mehr getoppt hat.
Tatsächlich aber rät uns Carsten Reise aufzuhören, das Meer als Feind zu betrachten und amphibischer zu werden, also mit dem Meer neue Wege zu gehen. Irgendwann wird es nicht mehr reichen, die Deiche zu erhöhen. Schon heute gibt es Landstriche, die hinter dem Deich unterhalb des Meeresspiegels liegen. Und wenn das zu stark wird, so Reise, schwindet die Gemütlichkeit.
Gibt ja das geflügelte Wort vom ewigen Meer. Das ist für uns so der Inbegriff von dem, was immer so bleibt, wie es ist. Aber schaut man genau hin, dann trifft das überhaupt nicht zu. Das Meer ist nicht so ruhig in seinem Bette, wie man meinen könnte, sondern der Meeresspiegel, der steigt auf und ab. Der hat es in der Vergangenheit, vor allem während der regelmäßigen Wechsel von Eiszeiten, Kaltzeiten auf der einen Seite und relativ kurzen Warmzeiten auf der anderen Seite getan, und zwar um mehr als 100 Meter hier im Nordseebereich. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Betrag. Wir sind jetzt in einer Warmzeit und haben einen verhältnismäßig hohen Meeresspiegel, aber es ging in der Vergangenheit auch noch höher. Nehmen wir nur einmal die Warmzeit, die vor der letzten Eiszeit gewesen ist, also so vor 115.000, 125.000 Jahren, da war in der Spitzenzeit der Meeresspiegel noch einmal 9 Meter höher als der gegenwärtige Meeresspiegel. Also in wenigen Jahrhunderten ist der Meeresspiegel von etwa heutigem Niveau auf 9 Meter höher gestiegen. Und so, wie wir heute es verstehen, wie diese Dinge so laufen, muss es da wohl einen größeren Eisabbruch im Bereich der Antarktis gegeben haben.
An dieser Stelle muss noch etwas über die wunderbare Gestaltung des Hörbuchs gesagt werden. Klaus Sander und sein Supposé Verlag betrachten das Hörbuch nicht als Supplement zu einem gedruckten Buch, das es in diesem Fall ja auch gar nicht gibt. Die 3 CDs befinden sich in Papphüllen in einer stabilen Box. Dazu gibt es ein Booklet, das nicht Träger zusätzlicher Informationen ist, sondern Bilder von der Nordsee beisteuert, so dass wir uns dorthin träumen können, während wir der sympathischen Stimme lauschen. Denn eins ist sicher, was immer auch passiert, Eiszeit hin oder her, das Meer wird bleiben.
Was wirklich viel ausmacht, das sind die großen Eismassen auf Grönland und vor allen Dingen dann in der Antarktis. Also da wird sich die Zukunft der Nordseeküste entscheiden.
Mit dem Meerleben. Carsten Reise erzählt das Watt, Dünen und Deiche. Konzeption und Regie Klaus Sander. 3 CDs, 3,5 Stunden, kosten knapp 32 Euro und sind im Supposé Verlag erschienen. In unserer Rubrik In eigener Sache geht es um eine Produktion von HR2 Kultur. Ingeborg Bachmanns Roman Malina ist damit erstmals als Hörspiel und auf CD erschienen. Cordula Huth ist die Dramaturgin der Produktion. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen in der HR2 Hörbuchzeit.
Vielen Dank und guten Tag.
Ingeborg Bachmann ist im Hörspiel ja keine Unbekannte. Ihr Hörspiel Der gute Gott von Manhattan, das am 20. Juni auch bei uns im Programm ist, gewann 1959 den begehrten Hörspielpreis der Kriegsblinden. Vor allem ist aber die Büchner-Preisträgerin als Lyrikerin, Essayistin und Mitglied der Gruppe 47 bekannt geworden. Ihr zu Ehren wird jährlich in Klagenfurt, ihrem Geburtsort, der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen. Malina ist Ingeborg Bachmanns einziger Roman geblieben. Helfen Sie uns noch mal kurz auf die Sprünge, Frau Huth. Um was genau geht's?
Der Roman handelt vor allem von der Liebe. Es ist ein sehr rätselhafter, collagenartiger Text um 3 Figuren. Da ist zum einen das namenlose weibliche Ich, die Geschichte erzählt. Es ist also über weite Strecken ein Monolog. Und dann gibt es noch 2 Männer. Einer ist der titelgebende Mitbewohner der Erzählerin, Malina. Der ist ein eher besonnener Militärhistoriker mit Beschützerinstinkt. Und der 2. Mann ist der leidenschaftlich geliebte Liebhaber Ivan, der in der gleichen Straße, nämlich der Ungargasse, wohnt. Die Erzählerin, also das namenlose weibliche Ich, führt mit beiden Männern eine Beziehung, sodass wir es mit einer Dreiecksgeschichte zu tun haben. Aber Vorsicht, in diesem Roman ist nichts, wie es scheint. Vielleicht sind diese beiden Männer auch nur Spiegelungen von männlichen Anteilen der Erzählerin. Denn die Funktionsweise der Geschichte ist eher, dass die Erzählerin durch die Art ihrer Sprechweise versucht, sich ihres Zustands und der Beziehung zu den beiden Männern überhaupt erst einmal bewusst zu werden.
Das klingt unglaublich kompliziert. Wird denn eine Geschichte erzählt?
Ja, ganz unbedingt. Aber nicht in der Weise einer linear ablaufenden Erzählung, sondern eher in Form eines psychogrammartigen Kaleidoskops von Alltagsbeschreibungen, Telefonaten, Albträumen, inneren Monologen und Spaziergängen. Das erzählerische Ereignis liegt in der Bachmann-Sprache selbst. Vielleicht hören wir mal in den Anfang. Dort ist das Spannungsverhältnis von vermeintlicher Klarheit dieser Dreiecksgeschichte und der Art der Erzählweise ganz gut angekündigt.
Malina, nach dem Roman von Ingeborg Bachmann. Die Personen: Ivan, Malina, ich. Die Zeit: heute. Der Ort: Wien. Nur die Zeitangabe musste ich mir lange überlegen, denn es ist mir fast unmöglich, heute zu sagen, obwohl man jeden Tag heute sagt.
Ja sagen muss. Aber wenn mir etwa Leute mitteilen, was sie heute vorhaben, um von morgen ganz zu schweigen, bekomme ich nicht, wie man oft meint, einen abwesenden Blick, sondern einen sehr aufmerksamen, vor Verlegenheit. So hoffnungslos ist meine Beziehung zu heute. Denn durch dieses Heute kann ich nur in höchster Angst und fliegender Eile kommen und davon schreiben oder nur sagen, in dieser höchsten Angst, was sich zuträgt. Denn vernichten müsste man es sofort, was über heute geschrieben wird, wie man die wirklichen Briefe zerreißt, zerknüllt, nicht beendet, nicht abschickt, weil sie von heute sind und weil sie in keinem heute mehr ankommen werden. Wenn ich also wenig zufällig, sondern unter einem furchtbaren Zwang zu dieser Einheit der Zeit gekommen bin, so verdanke ich die Einheit des Ortes einem milden Zufall, denn nicht ich habe sie gefunden. In dieser viel unwahrscheinlicheren Einheit bin ich zu mir gekommen und ich kenne mich aus in ihr, oh und wie sehr, denn eigentlich ist der Ort nur eine Gasse, vielmehr ein kleines Stück von der Ungargasse. Und das hat sich daraus ergeben, dass wir alle drei dort wohnen. Ivan, Malina und ich.
Ja, die Ungargasse in Wien, das ist der Schauplatz. Man merkt vielleicht, dass dieser Roman und auch das Hörspiel auf der reinen Handlungsebene nicht gänzlich zu erfassen ist. Das war auch ein Beweggrund, diesen Text als Hörspiel inszenieren zu lassen, nämlich einen weiteren Zugang für diesen Text zu öffnen und ihn eben auch durch Stimme und Klang erfahrbar zu machen.
Aber in der Frage, worum es nun genau geht, sind wir noch nicht wirklich weitergekommen.
Ja, der Text entzieht sich auch den schnellen Deutungen und bietet dafür aber viel Erfahrungsraum für Interpretationen, was das Hören aber auch so spannend macht. Ingeborg Bachmann hat in der Rede zum Kriegsblindenpreis, den Sie erwähnten, die Rolle des Schriftstellers mal so beschrieben, Zitat, alle Fühler ausstrecken, tastet der Schriftsteller nach der Welt. Und eben dieses Fühler ausstrecken und tasten, das tut Bachmann in ihrer kraftvollen und eigenwilligen Sprache. Und nur so kann sie sich Wahrheit suchen und auch finden. Das Hörspiel Malina ist ja vor allem ein Psychogramm. Und wie sollte das bei einer Dreieckskonstellation auch anders sein, geht es um die Liebe zwischen Mann und Frau und um die Möglichkeit von Beziehungen zwischen den Geschlechtern und vor allem auch deren Unmöglichkeit. Der Text ist außerdem biografisch. Es gibt eine große Nähe der Figur des namenlosen Ichs und Ingeborg Bachmann selbst, die, ohne dass sie ihre eigene Geschichte schreibt, natürlich ihre Erfahrungen einbringt. Hinzu kommt die biografische Parallele der Abhängigkeit von Tabletten und Alkohol. Das alles wird sehr authentisch miterzählt. Die Anteile des Romans, die die Auseinandersetzung mit dem Vater und das Erbe des Faschismus angehen, die sind in der Hörspielfassung in einige Traumsequenzen hineinverdichtet. In unserem Hörspiel geht es vornehmlich um die Liebe, auch um zurückgewiesene Liebe. Es gibt auch ziemlich schmerzhafte Dialoge, denen hier eine Stimme verliehen wird.
Die Stimme ist ja im Hörspiel neben der Musik auch das Hauptelement. Wir können neben Edmund Telgenkämper als Malina und Christoph Luser als Ivan vor allem Nina Kunzendorf hören. Warum gerade Nina Kunzendorf?
Ja, bei einem quasi monologischen Hörspiel liegt in der Besetzung tatsächlich eine große Verantwortung. Bernadette Sonnenbichler, die Regisseurin, hat sich Nina Kunzendorf ganz bewusst ausgesucht. Sie sollte nicht die Stimme Ingeborg Bachmanns nachbilden. Nina Kunzendorf verkörpert vielmehr die radikale Intensität und Vitalität dieser Erzählerin, sodass man der Schwermut und dem seelisch abgründigen Dunkel der Figur sehr gut und sehr gern, geradezu atemlos folgen kann, auch ohne jegliche Vorkenntnisse zu Bachmanns Werk oder ihrer Person. Beides, also die Frische im Vortrag einerseits und andererseits die Authentizität der Zerrissenheit der Figur plausibel zu machen, das gelingt Nina Kunzendorf auf beeindruckende Weise.
Und an dieser Stelle sollten wir auch nochmal die Musik von Martina Eisenreich nennen. Die gibt ja dem Stück auch eine starke Farbe.
Absolut.
Frau Huth, Sie haben uns ein Beispiel mitgebracht. Zu Beginn hören wir Nina Kunzendorfs jugendliche Stimme und im Anschluss dann eine Passage der Musik.
Malina steigt ein, ich warte auf ein erlösendes, spöttisches Wort, auf eine beschämende Bemerkung, auf eine Änderung seiner Miene, aber Malina quält mich mit seiner tadellosen Beherrschung, seinem störungsfreien Vertrauen. Thank you.
Bernadette Sonnenbichler hat mit der Komponistin Martina Eisenreich diese musikalische Entsprechung erarbeitet. Als Soundtrack der Zerrüttung und als ein Schmerzbarometer hat Wolfgang Schneider die Musik in der FAZ gelobt. Die Leidenschaft und Tiefe der Empfindung wird musikalisch sehr facettenreich miterzählt. Die Stimmkünstlerin, die wir hier hören, Salome Kammer, macht hier fantastische, auch sehr viele lustige Dinge mit ihrer Stimme. Es ist einfach ein großes Hörerlebnis und geht durchaus unter die Haut, dieses Hörspiel. Und es freut mich sehr, dass es auf die Bestenliste gekommen ist.
Man hört richtig die Begeisterung. Es hat Spaß gemacht, daran zu arbeiten, oder?
Absolut, vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Cordula Huth, für den Einblick in die Hörspielwerkstatt zum Hörspiel Malina nach Ingeborg Bachmann. Gesprochen von Nina Kunzendorf, Edmund Telgenkämper und Christoph Luser nach der Bearbeitung von Bernadette Sonnenbichler, die auch Regie führte. Zwei CDs, knapp über 2,5 Stunden, kosten 16 Euro und sind bei der Audio Verlag in Zusammenarbeit mit HR2 Kultur erschienen. Das Hörbuch schaffte es im Januar auf den 4. Platz der HR2 Hörbuch-Bestenliste. Unser Kinder- und Jugendhörbuch findet sich auf der HR2 Hörbuch-Bestenliste Februar und ist der persönliche Tipp von Hans-Heino Evers, dem ehemaligen Direktor des Instituts für Jugendbuchforschung in Frankfurt und Mitglied der Jury der HR2 Hörbuch-Bestenliste. Es trägt den Titel »Warum gibt es uns? Die Entwicklung des Lebens vom Urknall bis zu dir«. Der Autor Johan Olsen ist ein bekannter dänischer Rockmusiker und promovierter Biologe. Er erforscht die molekulare Struktur von Proteinen. Der passionierte Naturwissenschaftler hat bereits im dänischen Fernsehen eine Wissensserie moderiert. Dorothee Meyer-Karweg, warum gibt es uns? Was erfahren wir in dem Hörbuch?
Ja, Johan Olsen versucht tatsächlich in ganz kurzen Abrissen die Entwicklung der Welt und des Lebens zu erklären. Also ist ein richtiger Parfumsritt, denn das Hörbuch ist ja nur knapp 3 Stunden lang. Themen sind dabei, was braucht man überhaupt, um eine Welt zu erschaffen? Dann geht es um den Urknall, die Geburt der Atome, um dunkle Materie, die Relativitätstheorie. Also das sind durchaus schwierige Themen. Und dann geht es ums erste Leben im Wasser, den Übergang zum Leben auf dem Land, natürlich auch Dinosaurier, die Prinzipien der Evolution. Dann geht es um die einzelnen Tiergruppen und schließlich die Entwicklung des Menschen.
Das klingt aber jetzt doch alles ziemlich kompliziert. Wie wird denn das Ganze präsentiert? Das Hörbuch ist ab 10.
Ja, das ist eigentlich recht simpel. Also es ist nämlich eine reine Lesung und zwar interpretiert wird das Ganze von Jonas Minte. Dass es dennoch spannend und verständlich ist, das liegt an den Beispielen. Also da hören wir mal rein hier, beispielsweise eine Passage, in der Johan Olsen die Schwerkraft und verschiedene Energieformen erklärt.
Nimm die Tasse mit dem Leuchtturm, die du im letzten Urlaub gekauft hast. Wenn du sie vom untersten auf das oberste Regalbrett stellst, hast du ihr Energie zugeführt. Das kannst du testen, indem du eine schöne dicke Sahnetorte vor dem Regal auf den Fußboden stellst. Zuerst lässt du die Tasse vom untersten Brett auf die Torte fallen. Dann nimmst du eine neue Sahnetorte und lässt die Tasse vom obersten Regalbrett fallen. Du wirst sehen, dass die Tasse, die vom obersten Brett auf die Torte gefallen ist, eine viel tiefere Kuhle in die Sahne geschlagen hat. Das liegt daran, dass du ihr mehr Energie zugeführt hast, indem du ihre Entfernung zum Erdmittelpunkt vergrößert hast. Dadurch, dass du die Tasse aufs oberste Regalbrett gestellt hast, hast du ihr mehr Lageenergie, auch potenzielle Energie genannt, verliehen. Natürlich kannst du die beiden Sahnetorten mit deiner Familie oder deinen Freunden aufessen, nachdem du die Tiefe der Kuhlen gemessen hast. Es gibt also, grob gesagt, 2 unterschiedliche Arten von Energie. Lageenergie und Bewegungsenergie.
Also da muss ich sagen, so einen Physiklehrer hätte ich mir eigentlich in der Schule gewünscht, der einem das so einfach und einleuchtend erklärt. Und jetzt hören wir noch ein Beispiel, und zwar zum Thema Evolution.
Evolution bedeutet Entwicklung. Alle Organismen unterliegen einer sehr einfachen Regel, einem Naturgesetz. Ganz einfach ausgedrückt, die Mitglieder einer Art, die die meisten Nachkommen haben, sind die Gewinner. Wir machen ein Gedankenexperiment. Wenn es plötzlich ganz, ganz viele Kaninchen in der Natur gäbe, würde der Löwenzahn sich vielleicht so verändern, dass die Kaninchen von seinen Blättern Verstopfung bekämen. Nicht, weil der Löwenzahn weiß, wovon Kaninchen Verstopfung kriegen, Die Evolution beruht auf zufälligen Veränderungen im Erbmaterial, in der DNA der Organismen. Die DNA ist das Molekül, das bestimmt, wie der Organismus aussieht und was er kann und nicht kann. Angenommen, ein paar Löwenzahnpflanzen würden durch Zufall oder durch einen DNA-Fehler einen Stoff bilden, von dem die armen Kaninchen Magenbeschwerden bekommen. Diese fehlerhaften Löwenzahnpflanzen würden sich stärker vermehren als die anderen, weil die Kaninchen sie wohlweislich nicht mehr fressen würden. Und dadurch wären die veränderten Löwenzahnpflanzen nach einer Weile weiter verbreitet als die unveränderten Löwenzahnpflanzen. Doch im Laufe der Zeit würde ein Kaninchen durch irgendeinen Fehler in seiner DNA die veränderten Löwenzahnblätter ohne Bauchschmerzen fressen können. Dann würde dieser Kaninchentyp bald die häufigste Art sein. Denn Kaninchen mit Verstopfung haben ganz andere Probleme, als sich um die Fortpflanzung zu kümmern.
Tja, das finde ich wirklich ganz interessant. Also bei diesem physikalischen Thema Kräfte und Schwerkraft, da denken ja viele, oh Gott, das ist ja furchtbar kompliziert. Und dann hört man das und denkt, ach so, ja, ist ja ganz einfach. Mhm. Und bei der Evolution wiederum denken viele, ja klar, habe ich verstanden, es gibt so eine stetige Entwicklung vom Einfachen zum Spezialisierten, Höherstehenden, Abschluss natürlich mit dem Menschen als Krone der Schöpfung. Und dann merkt man hier in diesem Hörbuch, ach so, ja, ganz so einfach ist es nicht. Also die Evolution wird eben durch zufällige Mutationen gesteuert und dabei können auch durchaus Dinge entstehen, die gar keinen richtigen Sinn machen. Solange sie dem Organismus nicht schaden, bleiben diese Mutationen bestehen.
Und erklärt er alles so einfach und anschaulich oder gibt es da auch was, was ein bisschen schwieriger ist?
Also das meiste ist wirklich gut verständlich. Er verwendet einfach auch einfache Worte für seine Erläuterungen. Es gibt aber auch Passagen, wo ich gedacht habe, ups, also da ist es mit ihm ein bisschen durchgegangen. Das dachte ich beispielsweise, als er die verschiedenen Dinosaurier-Typen erklärt, einem regelrecht die einzelnen Namen um die Ohren haut. Aber es gibt ja einige Kinder, die so völlig Dino-versessen sind und da wahrscheinlich leicht mithalten können, leichter als ich jedenfalls. Auf jeden Fall ist es so insgesamt schon, also nichts wirklich zum Nebenbeihören. Also man muss schon ein bisschen aufpassen.
Der Sprecher Jonas Minte, der klingt ganz gut, oder? Mhm. Was ist so Ihr Eindruck?
Ja, er hat so ein bisschen kratziger, aber eine angenehm freundlich zugewandte Stimme. Und er liest ruhig und konzentriert, mitunter auch leicht ironisch, witzig, macht aber auch keine Mätzchen. Also das finde ich schon sehr gut. Und Olsen hat ja auch die direkte Ansprache gewählt. Also er redet die Hörerinnen und Hörer mit Du an und damit hat er ja einen gleich am Haken. Also wenn ich direkt angesprochen werde, habe ich auch das Gefühl, das geht mich an und da muss ich dann auch dabei bleiben.
Das Hörbuch hat Hans-Heino Evers als seinen persönlichen Tipp der hr2-Hörbuch-Bestenliste empfohlen.
Ja, genau. Also Hans-Heino Evers ist ja seit vielen Jahren in der Jury der hr2-Hörbuch-Bestenliste. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, er war früher eben der geschäftsführende Direktor des Instituts für Jugendbuchforschung an der Goethe-Universität hier in Frankfurt. Er ist außerdem Mitglied der Internationalen Forschungsgesellschaft für Kinderliteratur und so weiter. Das heißt, er kennt sich richtig gut aus.
Und was gefällt ihm besonders an dem Hörbuch?
Ja, er schreibt, dass Johann Olsen alles auf eine sehr lockere und amüsante Weise erklärt und Jonas Minte das Ganze auch überzeugend zu Gehör bringe. Und das Faszinierende all dieser Forschungsgebiete kommt, so schreibt er es mühelos herüber, viel mehr als bei der Lektüre eines trockenen Sachbuchs. Ja, und dem kann ich nur zustimmen.
Johann Olsen, warum gibt es uns die Entwicklung des Lebens vom Urknall bis zu dir? Gesprochen von Jonas Minte, 2 CDs und damit etwas mehr als 2,5 Stunden Hörbuch gibt's für 14,95 €, ist bei der Hörcompany erschienen und für Kinder ab 10 geeignet. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Auf das nächste Mal freuen sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.